NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie waren Sattlermeister und Gemeindeälteste, handelten mit Früchten, Leder und Lumpen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück reicht die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Fürst, die jetzt als Buch mit vielen Fotos und Dokumenten erschienen ist. Der Rechtsanwalt Michael Fürst ist heute Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Seine Vorfahren lernten in den ersten Kaufhäusern, die es überhaupt gab, machten sich selbstständig, arbeiteten viel, eröffneten ein Großhandelsgeschäft in Hildesheim, kämpften im Ersten Weltkrieg. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde der Kaufmann Hermann Fürst von Gestapo-Leuten aus der Wohnung geholt und über Hannover nach Buchenwald ins KZ verschleppt. Er kam wieder frei und konnte im Dezember 1938 mit seiner Frau Hedwig in die USA emigrieren, mit nichts als einem Handköfferchen in der Hand. Andere Familienmitglieder, auch die Großeltern von Michael Fürst, wurden in Lettland ermordet. Ich habe vor dieser Sendung mit Michael Fürst gesprochen und ihn gefragt, was dieses Datum, der 9.10. November, heute für ihn bedeutet.
Mein Vater ist nun vor wenigen Jahren gestorben, also der letzte unserer Familie, der davon noch berichten konnte, authentisch berichten konnte. Und jetzt sind es eben nur noch die Erinnerungen, die schriftlichen, die mündlichen Erinnerungen, die man hat. Und es berührt einen schon, wenn man überlegt, dass ein junger Mann wie mein Vater damals mit 16 Jahren schon seit 1933 den vielfachen Anfeindungen ausgesetzt war und dann 1938 bei der sogenannten Reichskristallnacht nun vor einer brennenden Synagoge stand.
Herr Fürst, das Buch, über das wir hier sprechen, zeigt eine große und wohl in allen Zweigen auch sehr tüchtige und unternehmerische Familie. Welche Gefühle löst das Buch bei Ihnen eigentlich aus?
Es ist für mich, für meinen Bruder, für unsere Kinder und Enkelkinder eine tolle Sache, dass wir nunmehr die Geschichte meiner Familie, unserer Familie auf dem Tisch liegen haben und über einen Zeitraum von rund 150 Jahren nun sehen, wie diese Familie gewachsen ist, wo sie gelebt hat, wie sie verzweigt war.
Das heißt, Sie haben selbst durch das Buch auch neue Erkenntnisse gewonnen?
Ja, auf jeden Fall. Frau Riebe, die Autorin dieses Buches, wir kannten das Buch vorher nicht. Wir wussten nur, es wird geschrieben und wir kannten es nur in kleinen Teilen. Wir sind schon von vielen, vielen Dingen überrascht worden in der Familiengeschichte. Wir wussten ja gar nicht genau, wer wo gelebt hat und wie die Zusammensetzung war. Wir kannten zwar die Namen im Einzelnen, aber es waren doch viele Überraschungen für uns drin und man kann nun mit der Familie besser umgehen als vorher.
Das Buch zeigt ja auch sehr viel Treue und Zusammenhalt der Mitglieder der Familie Fürst. Also das taucht immer in Nebensätzen wieder auf, dass jemand da einsprang und jemand da mithalf und jemand da immer den Kontakt hielt und half, wo er konnte. Durch Flucht und Verfolgung sind ja viele in die weite Welt versprengt, also so ziemlich auf verschiedenste Kontinente. Ist etwas von diesem Zusammenhalt noch da oder ist das eigentlich alles zerstört worden, weil man sich dann nun auch einfach nicht mehr kennt?
Nein, der Zusammenhalt war mit den USA immer noch da. Wir haben ihn leider verloren nach Südafrika. Mein Onkel, den ich ja nicht kennengelernt habe, der Bruder meines Vaters, der erheblich ältere Bruder meines Vaters, zu dem haben wir nie einen Kontakt gehabt. Mein Vater den auch nicht gehabt, der war einfach zu alt. Nach Amerika war er immer da. Mein Vater hat wiederholt, als telefoniert etwas schwieriger, aber als heute, in Amerika angerufen und unsere Cousins Harry haben wir besucht, wir haben Bertolt besucht und heute besteht noch der Kontakt zu Maggie Fürst in Dallas, Texas. Wir tauschen heute, was natürlich so schön ist, mit E-Mails viel, viel Informationen aus.
Ihr Vater Helmut Fürst hat ja 2008 anlässlich des 70. Jahrestages der Novemberpogrome im Niedersächsischen Landtag gesprochen. Und er wird sinngemäß mit den Worten zitiert heute, ich war im Ghetto, aber ich wollte das Ghetto nicht in mir haben. Was meinte er damit?
Das war seine Lebenseinstellung und die verstehen viele heute immer noch nicht. Viele Amerikaner verstehen sie heute noch nicht. Wie kann man in einem Land leben, in dem Land der Täter leben? Wie kann man aus einem Ghetto, aus einem KZ zurückkommen nach Hannover und hier eine Familie aufbauen, die jüdische Gemeinde wieder aufbauen. Das haben viele nicht verstanden. Und er wollte damit sagen, es gab viele, viele Täter, aber es gab auch ganz, ganz viele Unschuldige, die nicht beteiligt waren an den Massenmorden, an den Deportationen und so weiter. Und mein Vater hat immer streng auseinandergehalten, die, die er für Täter hielt und die er nicht für Täter hielt. Und er wollte eben nicht nur an die Vergangenheit denken, mein Vater dachte immer an die Zukunft.
Ist es ihm dadurch gelungen, das umzusetzen, das Ghetto nicht in sich zu haben?
Ich glaube schon, dass mein Vater und meine Mutter dafür maßgeblich waren. Wir sind in einem Land aufgewachsen, in dem wir sehr frei waren. Wir sind in einer Familie aufgewachsen, die sehr frei dachte. Und wir sind niemals von meinen Eltern gegen Deutschland erzogen worden, sondern immer im Sinne, das ist unsere Heimat, das ist unser Vaterland und hier werden wir einmal groß werden.
Das war Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Das Buch »Die Fürsts – Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie« von Renate Riebe ist in der Schriftenreihe der Gedenkstätte Ahlem im Wehrhahn Verlag erschienen und kostet 9,80 Euro. Wir stellen gleich eine 15-jährige Schülerin aus Dresden vor, die für ihr Engagement gegen Antisemitismus und ihre Zivilcourage ausgezeichnet wurde. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 das Präsidium des Internationalen Auschwitz-Komitees im Schloss Bellevue empfangen. In dem rund zweistündigen Gespräch sagte Steinmeier nach Angaben von Teilnehmern, die besondere historische Verantwortung Deutschlands bleibe bestehen und müsse auch von Zuwanderern akzeptiert werden. In vielen deutschen Städten fanden Gedenkveranstaltungen und Aktionen statt. Das Studentenwerk Göttingen und betroffene Künstler haben ihre Bestürzung über massive Kritik an einer Ausstellung in der Zentralmensa der Universität geäußert. In der Kunstschau mit 45 satirischen Werken, die am Mittwoch vorzeitig beendet wurde, war auch eine Darstellung Albert Einsteins mit Schweinenase und Schweineohren zu sehen. Einstein trägt einen Anstecker mit dem Aufdruck »Geprüfte Satire«. Ausstellungsbesucher und die jüdische Gemeinde hatten das Bild als antisemitisch bezeichnet. Die diffamierende Darstellung von Juden als Judensau oder jüdisches Schwein war in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Bestandteil antisemitischer Propaganda. In einer Erklärung des Studentenwerks und der Künstler hieß es, es sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen, herabwürdigende Darstellungen von Juden wieder aufleben zu lassen. Der Vorwurf gegen einen großen Teil der Bilder hatte vor allem gelautet, dass sie sexistisch seien. Der Deutsche Kulturrat, die Spitzenorganisation von rund 250 Bundeskulturverbänden, sprach von Zensur. Hochschulen seien öffentliche Räume, in denen die grundgesetzlich verbriefte Kunstfreiheit gelte. NS-Gedenkstätten in Deutschland und anderen Ländern verzeichnen ein steigendes Interesse. In den niedersächsischen Gedenkstätten, darunter die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, gibt es nach Angaben der Landesstiftung für Besuchergruppen Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Der Zustrom von Gruppen und Schulklassen sei enorm, sagte der Sprecher der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten in Celle, Jens Binner. Der Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, Meron Mendel, hat aus Anlass des Jahrestages der November-Pogrome von 1938 eine andere Art der Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust in Deutschland gefordert. Vermittlung müsse auf Augenhöhe mit Jugendlichen geschehen, sagte Mendel. Gedenkreden sollten auch von Schülern gehalten werden und nicht nur von Menschen der älteren Generation. Soweit die Meldungen.
Es kommt nicht gerade häufig vor, dass eine 15-jährige Schülerin für ihre Zivilcourage ausgezeichnet wird. Emilia aus Dresden bildet da eine lobenswerte Ausnahme. In dieser Woche wurde ihr in Berlin für ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus ein Preis des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas überreicht, den dieser gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Berlin vergibt. Wer ist Emilia? Wolfram Nagel hat sie getroffen.
Der ganze Medienrummel ist Emilia spürbar unangenehm. Sie möchte weder, dass ihr ganzer Name öffentlich genannt wird, noch der des Dresdner Gymnasiums, das sie besucht.
Weil ich bin fest der Meinung, dass es kein Einzelfall ist und dass es auch an anderen Schulen stattfindet.
Und auf der anderen Seite hat Emilia das Gefühl, ihre Familie vor Anfeindungen bewahren zu müssen. Anfeindungen, die inzwischen schon sehr real geworden sind.
Und meinen Namen möchte ich halt auch nicht nennen, weil das meine Geschwister wieder betreffen würde, meine Eltern. Also das kommt ja dann schon irgendwo rum.
Erst vor anderthalb Jahren war Emilia mit ihrer Familie nach Dresden gezogen. Zuvor lebten sie in Mecklenburg und in Niedersachsen. Es sei traurig, dass jemand Konsequenzen fürchten müsse, wenn er geltendes Recht einklage, sagt Emilias Vater über das, was an der Schule seiner Tochter geschah.
Ich denke, es ist wichtig, Gesicht zu zeigen, und das hat Mila getan.
Aber was hat die jetzt 15 Jahre alte Schülerin dazu gebracht, sich den antisemitischen Sprüchen in ihrer Klasse zu widersetzen? Etwa wenn Jungs damit prahlten, ihr Smartphone nur bis zu 88 aufgeladen zu haben? In der Neonazi-Szene ist die Zahl ein Synonym für Heil Hitler. Auch Heilung zu sagen statt Gesundheit sei normal gewesen. Und dass die halbe Klasse lachte, weil die Lehrer keine Ahnung hatten, worum es ging. Ein Mitschüler habe dann sogar Bilder an die Klassengruppe gepostet, die alles andere als witzig seien, sagt Emilia.
Und das schlimmste Bild, was mir so in Erinnerung geblieben ist, war eine Rauchwolke und darunter stand ein jüdisches Familienfoto.
Emilia erzählt, dass sie den Jungen zur Rede gestellt und ihn aufgefordert habe, damit aufzuhören. Aber seine Antwort sei gewesen:
Wie hast du zu viele Juden eingeatmet, also tote Juden? Wenn dir das nicht gefällt, wandern doch noch Polen aus. Also sowas ganz Absurdes, auch Schreckliches. Kam dann zurück und dann habe ich ihn ja auch angezeigt. Und das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss man wirklich zeigen, dass die was Falsches gemacht haben.
Der Mitschüler wurde von der Polizei vernommen. Obwohl Emilia Anonymität zugesagt worden war, wurde ihr Name bekannt, mit entsprechenden Folgen in den sozialen Medien.
2, 3 Leute aus meinem engsten Freundeskreis auch haben mir gesagt, dass sie hinter mir stehen und dass sie mir helfen werden. Und andere wiederum hielten dann halt auch zu dem Jungen.
Emilias Vater findet es wichtig, sich gegen eine ungehemmt antisemitische Umgangssprache zu wehren, in der Klasse, auf dem Schulhof, überall. Und das nicht aus religiösen, sondern aus rechtlich-ethischen Gründen. Er selbst sei konfessionslos.
Zum einen ist man schon mal sehr überrascht und perplex, dass so etwas normal in der Schule gezeigt wird und gemacht wird. Ich bin froh, dass Mila halt offen ist und solche Dinge auch dann eben erzählt und uns dann teilhaben lässt und nicht einfach solche Dinge als normal akzeptiert.
Nora Goldenbogen, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresden und des Landesverbandes in Sachsen, war überrascht, dass sich eine so junge Gymnasiastin traut, ihren Mitschülern zu widersprechen.
Das, was die junge Frau gemacht hat, das finde ich schon auch aus ganz persönlicher Sicht, weil ich weiß, wie viel Mut sowas kostet. Ganz besonders toll.
Allerdings finden es Emilia und ihr Vater merkwürdig, dass sich Journalisten aus ganz Deutschland nun plötzlich um sie und ihren Preis bemühten, nur weil sie in Dresden lebten. Die Situation hier sei doch nur ein Beispiel, auch für Schulen im Westen, sagt die Schülerin.
Es wird einfach immer nur auf Sachsen und Dresden geguckt, wenn es passiert. Wenn irgendwie sowas in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern passiert, dann wird da halt eher nicht hingeguckt, dann wird immer lieber nach Sachsen geguckt, weil Sachsen, das passt dann halt besser.
Zuerst hätten sie sogar überlegt, den Preis abzulehnen, erzählt Emilia. Aber die Online-Entschuldigung eines Schulkameraden nach der Preisverleihung hat die 15-Jährige überzeugt.
Und hat sich wirklich entschuldigt. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, super, ich tue das Richtige. Und wenn das wirklich so passiert und wenn andere dann auch so den Gedanken hegen, jetzt aufzuhören damit, dann ist das natürlich ein großer Wunsch, der dann auch in Erfüllung gegangen ist.
Das fand ich eigentlich das schönste Geschenk, das man haben kann. Dafür hat es sich schon gelohnt für diesen einen.
Ein Teil des Preisgeldes hat Emilia einem gleichaltrigen jüdischen Jungen aus Berlin gespendet, der in seiner Schule wegen seiner Religion gemobbt wurde.
Die Schülerin Emilia aus Dresden wurde mit dem Preis für Zivilcourage gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas ausgezeichnet. Wolfram Nagel stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Alles Gute bis 120. Das sind unsere Geburtstagsglückwünsche. Sie stammen aus der Tora und der Zeit des Todes des alten Moses. Es ist nicht logisch, dass die 120 Jahre wortwörtlich gemeint sind. Im Laufe der symbolischen 120 Jahre hat Moses eine Stufe erreicht, dass er als Prophet sogar Gottes Angesicht kannte. So ist es besonders interessant, im Abschnitt dieser Woche zu lesen, die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. 127, noch 7 mehr als Mose selbst. Diese zusätzlichen 7 Jahre, wieder metaphorisch gesehen, sind besonders interessant. 7 ist im Judentum eine Zahl der himmlischen Vollkommenheit. 7 Tage der Schöpfung, 7 Umrundungen und Segen bei einer Hochzeit, 7 Kerzen in der Tempelmenorah und so weiter. Es ist, als ob die Autoren der Tora gemeint haben, Moses hat sein bestes Potenzial erreicht und Sarah stellt dieses Potenzial und Vollkommenheit dar. Solches Lob können wir nicht ignorieren. Heldenverehrung ist aber problematisch. Wenn die numerologischen Hinweise der Tora uns eine verkörperte Vollkommenheit zeigen, was tun wir, wenn die Helden und Heldinnen sich nicht immer so heldenhaft verhalten? Moses zum Beispiel hatte lebenslange Probleme mit Aggressionsbewältigung. Und Sarah, wie sie Hagar und Ismael behandelt hat, als sie die beiden in die Wüste schickte, war nicht lobenswert. In der Tat war es grausam und ein klarer Widerspruch zum ethischen Herzstück der Tora: Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Unser Fehler ist nicht, dass wir unsere Vorfahren als irgendeine Art vollkommene Menschen ansehen, sondern als unsere Definition von Vollkommenheit. Die reine Tatsache, dass die Tora die negativen und positiven Attribute der Matriarchen und Patriarchen aufzeigt, ist kein Zufall. Wenn unsere Helden makellos wären, könnten wir uns nicht mit ihnen vergleichen, sie als Vorbild sehen. Wie kann man eine Beziehung mit perfekten Menschen haben? Wie können wir etwas von irgendjemandem lernen, der keine menschlichen Attribute besitzt? Es ist nicht genug, vor einem Spiegel zu sitzen und zu denken, möge es sein, dass ich wie Sarah oder Mose bin. Um Vollkommenheit zu erreichen, müssen wir zusätzliche Fragen stellen. Wie oft ist meine Wut für mich und meinen Nächsten ein Stolperstein? Wie oft halte ich meine Nächsten durch Neid, Eifersucht und Furcht von mir fern? In der Tora ist ein Wunsch nach Vollkommenheit nicht gleichbedeutend mit dem Wunsch, ohne menschliche Fehler zu existieren. Es ist aber ein Wunsch, uns klar zu sehen. Ich glaube, die 120 Jahre von Moses und Sarahs 127 Jahre sind Symbole für reale Menschen, die deshalb so verehrt wurden, weil sie ihre Mängel klar erkannt haben. Daher alles Gute bis 120 oder bis 127. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.